vielen Dank auch an den Posaunenchor für die tollen Stücke, die uns auch schon in den Advent mit hineinnehmen. Bei mir ist es so, ich singe dann immer schon auch ein bisschen die Worte mit, die man so kennt, die einem bekannt sind. Vielen Dank. Und gerade wenn wir in die Adventszeit hineinkommen, finde ich es immer wieder sehr schön, sehr spannend, mir auch immer wieder mal wieder einzelne Verheißungen aus dem Alten Testament anzuschauen, Verheißungen, die auf Jesus hin abzielen, wo wir den Messias erkennen und dann auch sehen, wie hat sich es erfüllt im Neuen Testament, wie hat diese Stelle im Neuen Testament Anklang gefunden. Und einer dieser Verheißungen ist mir kürzlich auch wieder in 5. Mose 18 begegnet und hat mich motiviert, mir darüber nachzudenken. Gerne dürft ihr mit mir aufschlagen, wer die Bibel dabei hat, 5. Mose, Kapitel 18, die Verse 15 bis 22. Und da lesen wir: Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern. Auf ihn sollst du hören. Ganz so, wie du es vom Herrn, deinem Gott, am Horeb erbeten hast, am Tag der Versammlung, in dem du sprachst: Ich will von nun an die Stimme des Herrn, meines Gottes, nicht mehr hören, das große Feuer nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Und der Herr sprach zu mir: Sie haben recht geredet. Ich will ihnen einen Propheten, wie du es bist, aus der Mitte ihrer Brüder erwecken und meine Worte in seinen Mund legen. Er soll alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. Und es wird geschehen, wer meine Worte nicht hören will, die er in meinem Namen reden wird, von dem will ich es verlangen. Doch der Prophet, der so vermessen ist, in meinem Namen zu reden, was ich ihm nicht zu reden geboten habe, oder der im Namen anderer Götter redet, jener Prophet soll sterben. Wenn du aber in deinem Herzen sprichst, woran können wir das Wort erkennen, das der Herr nicht geredet hat, dann sollst du wissen, wenn der Prophet im Namen des Herrn redet und jedes Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist es ein Wort, das der Herr nicht geredet hat. Der Prophet hat aus Vermessenheit geredet, du sollst dich vor ihm nicht fürchten. Ich denke, der Schlüsselvers in diesem Bibeltext ist hier eindeutig der Vers 15, ganz am Anfang. Einen Propheten wie mich, also wie Mose, wird der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern. Auf ihn sollst du, also Israel, hören. An sie ist ja diese Botschaft hier gerichtet. Diese Anfangsworte und auch das Ende des Verses habe ich quasi zusammengesetzt zu dem Thema für heute Morgen unter der Überschrift: Ein Prophet wie Mose. Auf ihn sollst du hören. Diese Überschrift bildet auch gleichzeitig die Gliederung der Predigt. Zuerst schauen wir uns diesen ersten Satzteil an: Ein Prophet wie Mose. Da wird uns der Messias gezeigt in einer prophetischen Ankündigung. Ihn wollen wir hier näher anschauen. Der zweite Hauptgedanke ist dann diese Aufforderung am Ende von Vers 15: Auf ihn sollst du hören. Schwerpunkt liegt hier auf dem Hören, auf dem Gehorsam Gott gegenüber. Starten wir mit dem ersten Punkt: Ein Prophet wie Mose. Dass der Prophet, der hier in Vers 15 angekündigt wird, ein ganz besonderer sein wird, das zeigen uns die verschiedenen Beschreibungen und Kennzeichen, die wir hier in den Versen 15, 18 und 19 finden. Das erste Kennzeichen definiert erstmal sein Amt: Ein Prophet. Also einer, der Gottes Worte ausspricht, der die Stimme des lebendigen Gottes runterbringt zu den Menschen. Prophetisch der, der die Anliegen und Weisungen Gottes zu uns Menschen bringt. Das hat Mose getan, indem er mit dem Volk das Gesetz gegeben hat. Und auch alle Propheten des Alten Testaments bis hin zu Johannes dem Täufer haben in diesem Sinne himmlische Botschaften zu den Menschen auf diese Erde gebracht. Ein zweites Kennzeichen lautet, ein Prophet wie mich. So kündigt Mose hier diesen kommenden Propheten an, wie mich. Er deutet so viel wie, so wie ich Mose am Horeb, der Mittler war zwischen Gott und dem Volk Israel, so wird auch der Kommende ein Mittler sein, ein Mittler einer neuen Offenbarung, der Mittler eines neuen Bundes. Das dritte Kennzeichen dieses kommenden Propheten finden wir immer noch in Vers 15. Das heißt, aus deiner Mitte. Wörtlich heißt es hier, einer aus deinen Innereien, aus deinen Eingeweiden. Das heißt, aus demselben Holz geschnitzt. Einer, der kein Engel ist, kein Übermensch, sondern ein wahrer Mensch aus Fleisch und Blut wird hier erwartet. Das nächste Kennzeichen, immer noch Vers 15, aus deinen Brüdern. Das heißt, seine Vorfahren kommen nicht aus den Heidenvölkern, nicht aus irgendeinem anderen Stamm, sondern aus dem Volk Israel. Einer ihrer Brüder wird hier erwartet. Das fünfte Kennzeichen macht die Autorität und Vollmacht dieses kommenden Propheten deutlich. Vers 18 heißt es, ich will meine Worte in seinen Mund legen. Das heißt, volle Inspiration. Gott selber wird durch diesen Propheten zu den Menschen sprechen. Und in der Textlesung vorher haben wir auch schon eine Stelle davon gehört, wo Jesus es den Juden erklärt, dass er von Gott gekommen ist. Dass er genau die Worte redet, die Gott ihm gegeben hat. Und das sechste Kennzeichen gibt quasi sein Thema vor, das Thema dieses Propheten. Er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befohlen habe. Also diese Offenbarung des Willen Gottes wird hier schon angekündigt. Alles, was diese Menschheit wissen muss, wird dieser offenbaren. Keiner muss mehr im Ungewissen bleiben. Nein, die Botschaft der Rettung, der Rettungsplan Gottes wird dann offenbart sein, ausgebreitet sein, sichtbar für alle. Und schließlich das siebte Kennzeichen, das vor allem dann an die Zuhörer dieses Textes hier gerichtet ist, Vers 19. Alle sind verantwortlich. Verantwortlich dafür, auf diesen Propheten zu hören und ihm zu gehorchen. Denn, so sagt Vers 19, wer nicht auf diese Worte hört, die er in Gottes Namen, in meinem Namen reden wird, von dem will ich es fordern. Da wird Gott Rechenschaft einfordern. Wenn wir jetzt so schauen, alle diese Kennzeichen des kommenden Propheten, wie sie uns hier beschrieben werden, sind für uns natürlich nicht schwer einzuordnen. Sie treffen eben exakt auf den Messias Jesus zu, wie er uns in den Evangelien gezeigt wird. Denn erstens, er war der Prophet, der größte aller Propheten überhaupt. Er hat das Volk über das Reich Gottes belehrt, ihnen die frohe Botschaft des Evangeliums gebracht. Ja, er war selber der Erlöser dieser Menschheit. Er war zweitens wie Mose von Gott auserwählt, zu einer ganz besonderen Aufgabe befähigt und bevollmächtigt. Wenn wir hinschauen, in der Tat gibt es auch sehr viele Parallelen zwischen Mose und diesen kommenden Messias Jesus. Wenn wir mal überlegen, beide wurden vor dem Säuglingstod bewahrt. Beide verzichteten auf das Bleiben im Königspalast, um ihre Brüder aus der Gefangenschaft zu befreien. Beide hatten großes Erbarmen mit dem Volk. Beide waren treu in ihren Aufgaben und ihr Dienst war geprägt von großer Barmherzigkeit und großer Demut. Beide sprachen mit Gott von Angesicht zu Angesicht. So wie Jesus war auch Mose ein mächtiger Prophet im Wort und auch in der Tat. Beide leisteten auch Fürbitte für das Volk. Sie setzten sich ein, dass die Menschen nicht untergehen, sondern Rettung erfahren. Beide traten als Mittler auf zwischen Gott und den Menschen. Während Mose das Gesetz gebracht hat, ist durch Jesus die Gnade Gottes gegeben worden, der neue Bund. Ja, Jesus war wahrhaftig ein Prophet wie Mose. Dann das dritte Kennzeichen. Jesus kam aus dem Himmel und wurde Mensch. Ein Mensch wie du und ich. Aus deiner Mitte. Ja, er nahm Knechtsgestalt an. Lesen wir im Philipperbrief. Er legte seine Herrlichkeit ab. Er hatte Hunger, er hatte Durst, wie wir auch. Er hatte Bedürfnisse, er hatte Gefühle. Ein Mensch wie du und ich. Einer aus deiner Mitte. Auch das hat sich also in ihm erfüllt. Ebenfalls einer aus deinen Brüdern. Auch das hat sich erfüllt. Seine menschlichen Vorfahren waren jüdischer Herkunft, aus dem Stamm Juda. Und auch das fünfte, sechste Kennzeichen erfüllte sich in Christus. Er predigte nämlich nicht seine eigenen Ideen, seine eigenen Vorstellungen, sondern er verkündete die Worte seines Vaters im Himmel. So lesen wir es eben in dem Kapitel 8, wo wir vorher schon unterwegs waren, zum Beispiel auch in Vers 26, wo Jesus auch zu den Juden, die ihm nicht glauben wollen, sagt, was ich von ihm, meinem Vater, gehört habe, das rede ich zu der Welt. Und zwei Verse weiter heißt es, ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mich der Vater gelehrt hat, so rede ich. Er war das Sprachrohr Gottes. Und in seinen Reden, in seinen Predigten offenbarte Jesus nicht nur einen Teil von Gottes Willen, sondern er erklärte den ganzen Heilsweg, das ganze Evangelium den Menschen. Durch ihn haben wir wirklich die Fülle des Willens Gottes erhalten. Und jetzt haben wir die Gelegenheit, es hier drin nachzulesen. Jeder von uns ganz persönlich darf hier mit Gott in Verbindung treten. Jeden Tag sind wir eingeladen, weil er zu uns sprechen möchte. Es ist kein Buch wie jedes andere, sondern es ist ein lebendiges Wort Gottes. Es hat Kraft, es hat Macht und wir dürfen davon profitieren. Und auf dieses Wort gilt es nun zu reagieren, der siebte Punkt, denn jeder von uns trägt damit Verantwortung, dass er von diesem Wort gehört hat, dass er davon Kenntnis genommen hat. Wir haben Verantwortung nun, auch im Willen Gottes zu leben, wenn wir mit ihm unterwegs sind, wenn wir in die Nachfolge Jesu getreten sind. Wir haben sein Wort bekommen als lebensverändernde Kraft. Da steckt alles drin, was wir brauchen. Und genau das war diese Freudenbotschaft, die auch die Apostel in der Apostelgeschichte später so bewegt hat, die sie nach draußen gebracht hat, zu den Menschen hin, die sie zum Evangelisieren gebracht hat. Sie hatten keine Furcht vor den Menschen. In der Apostelgeschichte finde ich das immer so beeindruckend, wie sie hinausgehen, wie sie den Menschen ohne Furcht von Christus erzählen. Und auch der Apostel Petrus konnte von dieser Kraft des Auferstandenen nicht schweigen. Deshalb lesen wir in Apostelgeschichte 3, in einer seiner feurigen Tempelpredigten, genau von diesem Versen. Er greift hier auf dieses 1600 Jahre alte Zitat zurück, auf diese Verheißung aus 5. Mose 18, indem er den Vers 15 zitiert, von Apostelgeschichte 3, mal aufschlagt, finden wir eben diese Verheißung dort wieder. Apostelgeschichte 3, Vers 22, da sagt er, Mose hat gesagt, jetzt kommt das Zitat, einem Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken, aus euren Brüdern, den sollt ihr hören, in allem, was er euch sagen wird. Und mit diesem Zitat versucht Petrus nun eine Brücke zu schlagen, eine Brücke zu dem aktuellen Geschehen damals in Jerusalem, wo die Juden ja erst kürzlich genau diesen hier angekündigten Messias ans Kreuz gebracht haben. Nein, sie haben ihm nicht geglaubt. Sie haben ihn nicht erkannt als der, der er eigentlich war. Interessant ist hier dieser Predigt voraus, jetzt bei Petrus in Apostelgeschichte 3, geht ein Heilungswunder an einem Gelähmten. Dieser Gelähmte, ihr kennt die Geschichte vielleicht, der saß an der Pforte dort des Tempels, wurde da täglich hingebracht, hatte um Almosen gebettelt. Und als Petrus, Johannes mal wieder in Richtung Tempel unterwegs waren, sehen sie ihn und er möchte etwas von ihnen. Und sie geben ihm zur Antwort in Apostelgeschichte 3, Vers 6. Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Der Gelähmte war geheilt. Und genau mit diesem Wunder hatten die Juden damals ein Riesenproblem. Insbesondere mit der Frage, woher habt ihr die Kraft genommen? Wer hat diesen Mann geheilt? Das war eine riesige Diskussion. Und in der anschließenden Rede zum Volk, wo eben dieses Zitat dann auch vorkommt, erklärt er, aus welcher Kraft kommt denn nun dieses Wunder? Und er versucht ihnen deutlich zu machen, es war die Kraft desselben Gottes, an den ihr und eure Vorfahren schon seit Jahrtausenden glaubt. Der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs ist der gleiche Gott, sagt er dort, wie der Gott, der unseren Knecht Jesus gesandt hat auf diese Erde. Aber diesen Jesus wolltet ihr ja nicht annehmen, sagt er in seiner Rede weiter. Er sagt in Vers 14, 15, ihn habt ihr ans Kreuz gebracht, habt dafür lieber einen Mörder freigelassen. Hier versucht er ihnen zu erklären, was wirklich passiert ist damals in Israel. Und er bezeugt dann weiter, es war Gottes Kraft, die diesen Jesus von den Toten auferweckt hat. Und diese Kraft hat auch diesen Gelähmten hier geheilt. Warum? Es steht dort hier in Vers 15 und 16 so schön, weil er selber geglaubt hat. Gott hat diesen Glauben in dem Gelähmten erweckt. Ja, das war der Schlüssel, wenn sie nur daran glauben wollen. Das war die Erklärung, die seine Zuhörer aber nicht wahrhaben wollten. Obwohl Petrus mit einer super aufrüttelnden Bußpredigt sie nochmal auffordert zu umkehren. Nein, sie wollen Christus nicht als Messias anerkennen. Und das ist ja bis heute eine große Not unter den Juden, dass sie das Alte Testament oftmals wahrscheinlich viel besser kennen als wir. Aber sie glauben nicht an die Erfüllung der Verheißungen in Christus Jesus. Und auch Stephanus versucht es ein paar Kapitel weiter, nochmal ganz ähnlich in seiner letzten Rede, kurz vor seiner Steinigung. Auch er greift nochmal dieses Zitat aus 5. Mose 18 auf und versucht ihnen diesen großen roten Faden, der sich durch das ganze Alte Testament hin bis zu Christus zieht, zu zeigen. Fängt auch wieder bei Abraham an, geht die Propheten durch und so weiter und sagt, Christus ist die Erfüllung dieses Ganzen. wir wissen es, haben sie abgelehnt. Und Stephanus zitiert dann in Apostelgeschichte 7, Vers 51, also wenn ihr da ein bisschen weiter blättert, Apostelgeschichte 7, wie ihre Reaktion ist. Ihr seid wirklich unbelehrbar, sagt Stephanus hier dann zum Volk. Ihr habt eure Ohren für Gottes Botschaft verschlossen. Doch euer Herz gehört ihm nicht. Genau wie eure Vorfahren widersetzt ihr euch ständig dem Heiligen Geist. Nennt mir einen einzigen Propheten, den eure Vorfahren nicht verfolgt haben. Sie haben alle umgebracht, die vom Kommen des Retters sprachen. Und diesen Unschuldigen, also Jesus, habt ihr nun auch verraten und ermordet. Er hat ihnen klaren Wein eingeschenkt, hat ihnen es nochmal klar vor Augen gestellt, aber das war auch sein Todesurteil. In dieser Predigt verabschiedet sich Stephanus aus diesem Leben. Die Juden waren so aufgebracht, dass sie ihn nur noch zur Stadt rausgeschleift haben und gesteinigt haben. Und damit setzen sie quasi diese traurige Serie fort, die Stephanus ein paar Minuten vorher erwähnt hatte, wo er gesagt hat, ihr lässt keinen Propheten leben, der Jesus als den Messias bezeugt. Und das alles nur, weil sie nicht hören wollten auf diese Botschaft, weil sie es nicht anerkennen wollten. Er sagte, euer Herz, eure Ohren sind verschlossen für diesen Christus. Und die Frage an dieser Stelle ist, wenn wir an uns denken, wie haben wir, wie hast du diese Frage nach dem Messias Jesus beantwortet? Glaubst du, dass er der versprochene Retter ist, der auch für dich gekommen ist, der sein Leben für dich persönlich gegeben hat, um deine Schuld zu sühnen, um dir neues Leben zu ermöglichen? Und hast du diesen Schritt schon getan? Wie der Gelähmte, der auch geglaubt hat, dass Jesus retten kann, hast du diese Tatsache im Glauben schon angenommen? Jesus zugetraut, dass er dein Leben verändern kann, dass er es retten kann in seiner guten Hand. Die Einladung Gottes, sie steht bis heute. Er möchte nichts lieber, als dass wir zu ihm kommen, dass wir diese seine Stimme hören, ihr Vertrauen, ihr Glauben schenken und uns dann ganz diesem Retter zuwenden. Genau das ist auch unser zweiter Hauptgedanke hier heute Morgen. Auf ihn sollst du hören. Damit kommen wir nochmal zurück zum Bibeltext, 5. Mose 18. Dort lesen wir am Ende von Vers 15 nämlich genau diese fünf Worte, die als Reaktion der Zuhörer erwartet werden aufgrund des angekündigten Messias. Auf ihn sollst du hören. Hören ist hier, glaube ich, das Stichwort. Nämlich, interessant ist an dieser Stelle, wenn wir den Gesamtkontext von diesem 18. Kapitel hier betrachten, geht es auch schon in den Versen davor ums Hören. Nämlich um das falsche Hören. Das falsche Hören der Nachbarvölker von Israel. In den Versen 9 bis 14 schärft Gott nämlich dort seinem Volk unmissverständlich ein, dass sie sich unbedingt fernhalten sollen von allen falschen Stimmen, von allen falschen Einflüssen, von allem, was nicht von Gott kommt, sondern aus der dämonischen Unterwelt. Genannt werden in diesen Versen dort Zauberer, Wahrsager, Totenbeschwörer, Hellseher, Magier, Zeichendeuter, Handleser und so weiter. Eine riesige Liste wird dort genannt, was die Heidenvölker eben an Mitteln haben, um zu hören, Informationen zu sammeln. Und Gott sagt, die alle sind mir ein Gräuel. Es ist furchtbar. furchtbar für mich, sagt er. Und noch viel schlimmer wäre es, wenn eines von meinen Kindern, aus meinem Volk diese Gräuel verüben würde. Wenn ihr dorthin geht, um irgendwie Informationen, Botschaften, Wegweisung für euer Leben zu erhalten. Und so sagt er in Vers 13 und bündelt das Ganze nochmal: Du aber Israel, 5. Mose 18, Vers 13, du aber Israel sollst dich ganz an den Herrn, deinen Gott, halten. Und er sagt dann, auch wenn die Heidenvölker um euch her, Wahrsager und Zeichendeuter, zu ihnen gehen, auf sie hören, euch erlaube ich so etwas nicht, sagt er. So deutlich finde ich, sagt er, selten Dinge. Euch erlaube ich es nicht. Ein absolutes Verbot, spricht hier Gott, dein Herr. Das heißt, Israels Adresse Nummer 1 ist ausschließlich der lebendige Gott im Himmel. Und sonst niemand. Alle okkulten, alle esoterischen Praktiken haben im Volk Gottes keine Daseinsberechtigung. Das ist ein absolutes No-Go. Nicht, es ist keine Möglichkeit für uns. Tragischerweise brauchen wir dieses über 3000 Jahre alte Verbot in unserer hochmodernen Welt noch genauso wie damals. Horoskope lesen, wie die Leute es nutzen, ist unwahrscheinlich. Wie sie sich davon beeinflussen lassen, wie sie sich mit dem Okkulten beschäftigen, spirituelle Sitzungen da und dort, das Hören auf die innere Stimme, deine innere Energie, die du freisetzen sollst, die du suchen sollst. Ja, das sind ja alles hochaktuelle Dinge. Da sprechen wir nicht von vor 3000 Jahren. Die werden heute angepriesen, hoch gelobt. In christlichen Kreisen heißt es dann eher hörendes Gebet. Und irgendwie die Stimme hört und sitzt da im Kreis und versucht gemeinsam irgendwo etwas von oben zu bekommen. Andere nennen es auch Herzensgebet. Was auch immer der Name ist, unter, was hier unter frommem Deckmantel läuft, ist oftmals sehr traurig. Auch in Kirchen und Gemeinden. Alles Dinge, die wir nicht aus dem Wort Gottes herausnehmen, sondern Menschen erfinden, die uns zu falschen Stimmen führen und führen können, auf die wir eigentlich nicht hören sollten, vor denen wir eindeutig gewarnt werden. Im Unterschied nämlich zur dunklen Magie der Heidenvölker sollten die Israeliten auf den Propheten des Herrn hören. So wird es hier in Vers 15 und 16 angekündigt. Gott selber würde Sorge dafür tragen, dass das prophetische Wort in Israel nicht verstummen wird. Deshalb hat er die Propheten auch immer wieder geschickt, die Jahrhunderte hindurch. Er hat sich dann nicht mehr so gezeigt, wie damals am Sinai, wo sie hier gebeten haben, dass es bitte nicht mehr so passiert, auch mit dem Feuer. Gott sagt, okay, sie haben recht geredet, Vers 17. Aber Gott hat Propheten geschickt. Propheten, bis dieser große eine, der Messias, eben zu ihnen kam. Und immer wieder war die Botschaft der Propheten: Haltet euch an den Herrn. Hört auf seine Stimme. Seid ihm gehorsam. Und diese Aufforderung zum Gehorsam Gott und den Propheten gegenüber, das hörte Israel ja auch hier nicht zum ersten Mal. Die ganzen Mosebücher sind voll damit, wie Gott sie immer wieder aufruft: Bleibt in mir, hört auf meine Worte. Insbesondere 5. Mose. Eigentlich könnte man das als Thema überschreiben: Aufruf zum Gehorsam. Warum ist Gehorsam Gott so wichtig? Könnten wir an dieser Stelle fragen. Gott macht es mal in Kapitel 28 von 5. Mose sehr deutlich, wo er zusammengefasst dann sagt: Gehorsam bringt Segen. Ungehorsam bringt Flucht. Eigentlich ganz einfach. Gehorsam bringt Segen, ungehorsam bringt Fluch und Verderben. Mose stellt das Volk dort in Kapitel 28 vor die Wahl. Wir wissen, später macht es Josua nochmal genauso. Und eben auch mit dieser Frage nach dem Gehorsam Gott gegenüber, Josua 24, da lautet die Frage, wem wollt ihr gehorchen? Wessen Diener seid ihr? Auf welche Stimmen hört ihr? Von welchen Propheten, in Anführungszeichen, lasst ihr euch beeinflussen? Was prägt euer Denken, euer Leben, euer Handeln? Josuas Bekenntnis ist dort klar. Ich aber und mein Haus, sagt er dem ganzen Volk, wir wollen dem Herrn dienen. Und die Frage ist, wie würde unser Bekenntnis lauten, unsere Antwort? Wem dienen wir in unserem Alltag? Den 24 Stunden, die Gott uns täglich schenkt. Ich glaube, der Text hier will uns heute Morgen deutlich machen, es reicht nicht, wenn wir uns nur intellektuell über den Messias informieren, indem wir seine Geschichte, seine Wunder studieren, seine Worte lesen und davon begeistert sind. Das allein genügt nicht. Es braucht so dringend die Umsetzung dessen, was wir über Jesus und seinen Heilsweg schon tausendmal gehört haben. Und vielleicht immer noch nicht tun. Es braucht Gehorsam. Gehorsam, der aus unserer Liebe zu Jesus heraus wächst und unseren Alltag immer mehr prägt und verändert. So wie es Jakobus in seinem Brief immer wieder deutlich macht, der Glaube und die Werke gehören zusammen. Wir können das nicht trennen. Das, was wir wissen, das, was wir hören, sollen wir auch in die Tat umsetzen. Und noch eine Sache ist hier wichtig im Zusammenhang mit der Aufforderung, auf ihn sollt ihr hören, nämlich die Frage, wo hören wir auf falsche Stimmen? Wo lassen wir uns beeinflussen von Dingen, die nicht im Willen Gottes sind? Vielleicht nicht unbedingt, indem wir zum Wahrsager gehen oder Zauberer, das leuchtet uns schon relativ gut ein, dass das falsch ist. Aber es genügt schon, wenn wir nur auf irgendeine Stimme der so vielen falschen Propheten unserer Zeit hereinfallen. Oft im frommen Kleid verstrickt, wenn wir ihnen Gehör schenken, wenn wir ihnen Glauben schenken und denken, das wäre von Gott. Ein Liedtext von Gerhard Schnitter lädt uns ein, Gott immer wieder um Gnade, Weisheit und Unterscheidungsvermögen zu bitten. Da heißt es, ich habe es schon als Jugendlicher mal gesungen, unter den tausend Stimmen und dem Krach um mich her, der mich verwirrt, such ich die eine, die die Wahrheit sagt und sich nicht immer irrt. Dann heißt es im Refrain so schön, Jesus, deine Stimme hören. Dich kennen und sehen. Du bist der Weg zum Leben. Mit dir möchte ich gehen. Alles, was ich brauche und suche, das finde ich bei dir. Du machst alles neu. Ich danke dir dafür. Unter den tausend Stimmen. Und es gibt viele Stimmen in unserem Alltag. Dinge, die in unser Ohr dringen, die uns beeinflussen wollen, die uns in irgendeine Richtung drängen wollen, Dinge, die uns manipulieren wollen. Wie filtern wir diese Dinge? Welchen Filter habt ihr eingebaut, um immer wieder zu wissen, ja, das ist Wahrheit, das ist Lüge. Das sollte ich glauben, das sollte ich besser ablehnen. Hier will ich weiter und noch mehr hören, von wem halte ich mich besser fern? Jesus, deine Stimme hören, dich kennen und sehen. Ich glaube, das darf immer wieder unser Gebet sein, dass wir hier die richtige, die wahre Stimme Gottes kennen. Der Bibeltext hier gibt uns am Ende noch zwei Kriterien mit auf den Weg, um falsche Propheten zu entlarven. Es sind hier zwei Fragen in Vers 21 und 22, die beim Unterscheiden helfen sollen. Das erste ist, nur ganz kurz, in wessen Namen redet der Prophet? Redet er in Gottes Namen oder im eigenen Namen? Und das zweite ist, erfüllen sich seine Vorhersagen oder macht er nur viel heiße Luft um nichts? Also nur zwei kurze Kriterien, in wessen Namen redet er und erfüllt sich das, wovon er spricht. Ein Prophet wie Mose, auf ihn sollst du hören, das war unser Thema heute Morgen. Lasst uns diese Aufforderung ernst nehmen, auch in der neuen Woche. Wenn wir ihn hören wollen, dann haben wir ja das vollkommene Wort Gottes hier vor uns, in unseren Schränken, in unseren Händen, wir können es lesen. Was hat immer jemand gesagt? Die Stimme der Schrift ist die Stimme Christi. Und die Stimme Christi ist die Stimme Gottes. Auf diese Stimme müssen wir hören. Mehr brauchen wir nicht. Amen. Ich möchte noch kurz mit uns beten. Jesus, das ist unser Gebet auch heute Morgen, dass wir dich und deine Stimme immer mehr hören. Dass wir vor allem deine Stimme unterscheiden können von all den tausend anderen Stimmen, die auf uns einprasseln jeden Tag neu. So vieles gibt es, was uns wichtig erscheinen will, was uns Botschaften vermitteln will, aber du bist die einzig wahre, wichtige, hilfreiche, wahrhaftige Stimme. Hilf, dass wir lernen zu unterscheiden, dass wir die Dinge, die uns nicht gut tun, weglegen, dass wir vor allem uns von allem Okkulten fernhalten, wie du es schon mit deinem Volk eingeschafft hast. Danke, Jesus, dass du uns helfen möchtest, dich in deinem Wort immer wieder zu finden und davon zu lernen, was du uns zu sagen hast.